Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich möchte mit einem Vers anfangen aus Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich habe mir so Gedanken gemacht, so wenn man das Wort sieht, im Prinzip wissen wir, was das Wort sagt, was es meint, in bestimmten Situationen uns zu sagen hat. Und doch handeln wir anders, als eigentlich es so geschrieben steht. Ich glaube, das Problem der Christen ist nicht, dass sie das Wort nicht verstehen, sondern dass sie es nicht verstehen wollen. Das ist, denke ich mal, das größte Problem. Aber wir wissen, was richtig ist, was wahr ist, aber handeln nicht danach. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch selbst Kind oder so, weiß nicht, so 13, 14 Jahre rum, da hatte ich so einen Computer, das war ein Commodore 64, das ist ein ganz altes Ding. Na, aber ich hatte so ein Ding gehabt, war vielleicht nicht gut, dass ich das hatte, aber macht nichts. Ich hatte da so ein Spiel, das hieß Mafia. Und man ist da ein Gangster und muss da der große Gangsterboss werden. So, und in diesem Spiel gab es jemanden, da konnte man Geld tauschen und kriegte dafür Falschgeld wieder. Aber der Typ war nicht sehr schlau, weil du konntest nämlich das Falschgeld nehmen und ihm wieder geben und er hat dir noch mehr Falschgeld zurückgegeben dafür. Also der hat das selbst nicht verstanden, dass er seine eigenen Blüten da annimmt und naja, ob das jetzt daran liegt, dass der Typ so ein bisschen blöd war oder einfach an der schlechten Programmierung des Spiels, ich denke mal daran lag es. Aber auf jeden Fall hat er seinen eigenen Lügen geglaubt, praktisch. Ne? Er hat die Blüten genommen und hat dafür noch mehr Blüten rausgegeben. So, die Bundesbank hat Leute, die Falschgeld erkennen. Und das machen die nicht damit, dass sie wissen, wie das Falschgeld aussieht. Nein, sie wissen, wie das Original aussieht. Und alles, was nicht so aussieht wie das Original, ist falsch. Ist Falschgeld. Habe ich schon häufiger gesagt, dieses Beispiel, aber jede Abweichung vom Original bedeutet Fälschung. Ja, ein Christ kennt die Schrift meist ziemlich gut und weiß meistens auch ganz genau die Bedeutung, was dieses Wort mir jetzt gerade zu sagen hat. Und dennoch tut er sich oft schwer, genau danach zu handeln. Ja, das ist eine Sache, die ist schon eigentlich immer gewesen, wenn man so zum Volk Israel schaut. Israel ist mit Gott durch die Wüste gewandert. Gott war da, unter ihnen. Zwar nicht sichtbar, aber er war da. Er hat gewirkt an diesem Volk und hat gehandelt mit diesem Volk. Er hat das Meer geteilt, hat den Pharao samt seinem Heer vernichtet. Und dann stehen sie vor Kanaan und glauben, wir können dieses Land nicht einnehmen. Obwohl sie wissen, ja, Gott ist doch da bei uns. Sie glauben es einfach nicht mehr auf einmal. Wir können diese Riesen in diesem Land nicht besiegen. Oder Gott hat ihnen immer wieder Manna und Wasser gegeben, immer super versorgt und dennoch murrten sie ständig bei jeder Gelegenheit, weil sie wieder Angst hatten, nicht versorgt zu werden. Und ich denke, dieses Problem haben wir immer noch. Unser Problem ist nicht das Wissen um Gottes Wort, sondern unsere menschliche Natur. Unsere menschliche Natur will was anderes, als Gott eigentlich von uns fordert, von uns verlangt. Wir wissen um Gottes Allmacht, aber wir vertrauen nicht darauf. Ich möchte Psalm 95, die Verse 7 und 9, also 7 bis 9 lesen. Psalm 95, die Verse 7 bis 9. Denn er ist unser Gott Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Ja, immer wieder haben sie Gottes Sachen, Gottes Handeln gesehen, Gottes Werke gesehen. Und doch haben sie Gott immer wieder versucht, weil ihr Herz verstockt war. Es ist der Unglaube praktisch, unser Unglaube, der trotz allem, was Gott für uns getan hat, so tief in uns sitzt. Obwohl Gott immer das Beste für uns will und wir lesen es und wir bejahen das, aber wenn es dann um die um eine konkrete Sache geht, haben wir keinen Glauben. Sollte Gott gesagt haben, ist eine Frage, die hat Satan schon den Menschen gestellt im Garten Eden, und Adam und Eva wussten genau, was Gott gesagt hatte. Sie wussten es genau. Und sie wussten auch um die Konsequenzen. Und dennoch haben sie in diesem Moment auf Satan vertraut oder sich von ihm verführen lassen, als auf Gottes Wort sich zu verlassen. Genau darauf zu vertrauen, auf Gottes Wort. Ich habe hier den Vers Markus 9, die Verse 23 und 24. Markus 9, 23 und 24. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du Glauben hast, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Er hat erkannt: Ich habe gar nicht wirklich vertraut darauf, dass Jesus das kann. Und nun bittet er Jesus: Hilf mein Unglauben. Ich denke, das ist etwas, was wir auch tun müssen immer wieder. Gott bitten: Ich vertraue dir nicht so, wie ich soll. Hilf meinen Unglauben. Wenn wir wissen, ja, was Gott von uns will, warum tun wir uns wirklich so schwer damit, das zu tun und ihm gehorsam zu sein? Auf der einen Seite Unglaube, aber auf der anderen Seite ist da noch etwas. Es mag sein, dass es oftmals mangelndes Vertrauen ist, aber es ist etwas anderes auch noch schuld daran. Und zwar Paulus hat das selbst geschrieben. Paulus hat ja immer versucht, wenn er in der Gemeinde ist, ein absolut tadelloses Leben vorzuleben der Gemeinde. Wenn er eine Gemeinde gegründet hat, hat er immer versucht, komplett tadellos zu leben, dass keiner irgendwie einen Anstoß des Ärgernisses bei ihm gefunden hat. Also er hat versucht, gut vorzuleben. Und er schreibt auch selbst immer wieder, er ist sich keiner Schuld bewusst denen gegenüber, der Gemeinde gegenüber. Aber er sagt aber auch: Das spricht mich nicht frei, ich bin dennoch Sünder. Er beurteilt sich nämlich wie folgt, und jetzt lasst uns mal im Römer lesen, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Römer 7, 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, Das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ja, das Böse steckt in uns drin. Es ist tief im Fleisch verankert und lässt sich nicht herausreißen. Und wir können den Krieg gegen unser Fleisch nicht gewinnen, außer erst in dem Moment, wo unser Leib gestorben ist. Erst dann ist der Krieg gegen die Sünde, gegen dieses Fleisch gewonnen. Aber sind wir jetzt unserem Fleisch ausgeliefert? Ich denke, es ist möglich, auch jetzt vielleicht nicht den Krieg zu gewinnen gegen das Fleisch, aber wir können einzelne Siege gegen dieses Fleisch erringen. Dies ist aber eigentlich nur dann möglich, wenn wir nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern wenn wir nah bei Jesus bleiben. Es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Ein gläubiger Indianer, ein gläubiger Ureinwohner, amerikanischer Ureinwohner, hat mal gesagt, mit dem Geist und dem Fleisch verhält es sich wie mit zwei Hunden. Der Hund, den ich mehr füttere, ist der Stärkere. Er dominiert den anderen Hund. Es ist... ich muss von mir sagen, ich fütter oftmals leider den falschen Hund. Ich denke mal, so geht es vielen von uns, aber ich weiß, dass ich oftmals den falschen Hund fütter. Den Hund, der eigentlich am besten verhungern soll, den ich gar nicht haben will. Das ist ein richtiges olles Biest, aber es ist immer wieder da und leider oftmals zu gut gefüttert. Und den anderen Hund, den ich eigentlich wirklich füttern sollte, damit er groß wird, der kriegt zu wenig. Das ist gar nicht gut. Aber es ist oft so und da siegt halt mein Fleisch oftmals. Also den Geist füttern und das Fleisch besiegen, das geht nur, wenn wir nah bei Jesus bleiben und in seinem Wort ruhen. Ruhe haben. Anders ist das unmöglich für uns. Sonst kommt die Sünde immer wieder hoch und wir haben keine Chance. Also umso näher man bei Gott ist, umso mehr man sich mit seinem Wort beschäftigt, umso mehr ja, wir in Gedanken bei ihm sind, über ihn nachdenken, über sein Wort nachdenken, umso mehr Ruhe innere haben wir. Ja, lasst uns mal Kolosser 3, die Verse 5 bis 17 lesen. Ist auch jetzt wieder ein längerer Abschnitt. Kolosser 3, Vers 5 bis 17. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesem bösen Ding lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skite, Knecht, Freier, sondern alles in allen Christus. So zieht nun als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einen Leib, Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also Jesus hasst Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Und genau diese Sachen sollen wir genauso hassen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten und Lüge sollen wir lassen. Denn es ist unser altes Ich. Es war das alte Ich. Wir sollen aber ein Ebenbild des Christus sein. Wir sollen ihm ähnlicher werden. Und was sind seine Eigenschaften? Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind Wesenseigenschaften von Jesus. All das. Und genau das sollen wir anziehen. Es ist ziemlich schwer, wenn man doch die ungerechte Welt sieht, in der wir hier leben, aber trotzdem sollen wir abgesondert von dieser Welt sein. Wie kann das gehen? Das ist oftmals schwer, wenn man die Bosheit oder wenn man die Bosheit anderer Menschen mitkriegt, wie kann man dann selbst ruhig bleiben und freundlich sein? So gut wie unmöglich. Aber wenn wir nahe bei Jesus sind und ja wirklich in seinem Wort sind, dann ist das möglich. Wir sollen einander ertragen und vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Er hat uns alles vergeben. Genauso sollen wir uns einander vergeben. Ja, Liebe soll das Band sein, was alles verbindet, was uns stärkt, und zwar die Liebe einmal zu Gott, zum Vater und zum Sohn, zu Jesus und zu den Geschwistern. Diese Liebe, die Liebe soll das alles zusammenhalten und darüber hinaus auch die Liebe zu allen Menschen. Obwohl diese Welt böse ist, sollen wir diese Menschen lieben. Sie haben Errettung genauso nötig, wie wir es auch mal hatten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir waren aus dieser Welt. Wir sind herausgerufen worden und wir können immer noch hoffen, dass Menschen herausgerufen werden, aber nur wenn ja, wir nicht genauso werden wie sie, sondern wenn sie in uns Jesus sehen. Dann können sie erkennen, dass Jesus da ist, dass er wirklich existent ist. Also unsere Werke, wenn sie wirklich in Liebe geschehen, sind ein Zeugnis für diese Welt. Damit können wir andere Menschen erreichen. Wir sollen das Wort reichlich in uns wohnen lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher noch nie geschafft, in einem Jahr die ganze Bibel durchzulesen. Immer hat irgendwo was gefehlt. Ich habe es zwar durch, aber ich habe es nie geschafft, in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Ich hatte so viele Bibellesepläne, aber irgendwo hat es dann immer gescheitert. Gut, ist nicht schlimm. Ich weiß trotzdem das meiste, was drin steht, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, aber ich weiß, gelesen habe ich alles. Aber ich weiß, ich könnte noch viel, viel mehr lesen. Ich weiß, man kann gar nicht genug lesen. Okay, wenn du den ganzen Tag 24 Stunden um die Uhr liest, dann wäre das natürlich mehr als zu viel, weil dann hast du keine Chance mehr, etwas zu tun für Gott. Dann liest du zwar, konsumierst, aber kannst es nicht weitergeben. Kannst nicht das, die Taten, von denen Gott redet, ja leben, lebendig werden lassen. Also das stimmt schon, man kann zu viel lesen, aber eigentlich ist das schwierig zu erreichen. Dafür sind wir, denke ich mal, alle eher zu lesefaul, als dass es zu viel werden könnte. Aber wir sollen dieses Wort wirklich in uns wohnen lassen. Das heißt, lesen und auch das, was wir wissen, erkannt haben, dass wir das auch leben. Ja, wir sollen einander lehren und ermahnen. Ermahnen oder ermuntern durch das Wort, aber auch durch geistliche Lieder. Und also untereinander, also einander wirklich mit dem Wort dienen und auch mit geistlichen Liedern. Und wenn das reichlich in uns ist, bleibt wenig Platz wirklich für das Böse. Dann haben wir wenig Platz in unseren Gedanken und das Böse hat wenig Raum, sich zu entfalten. Dass es sich gar nicht mehr entfaltet, wie gesagt, den Krieg können wir erst dann gewinnen, wenn wir hier diese Erde verlassen, wenn wir gestorben sind. Das Wichtigste ist, alles, was wir tun, jedes Wort, was wir von uns geben, soll alles im Namen Jesus geschehen und zur Ehre Gottes. Ja, wenn das geschieht, dann ja, haben wir gar keine Zeit mehr, Böses zu tun. Dummerweise sind wir leider nicht so vollkommen und wir haben immer noch genug Zeit, Böses zu tun, aber ja, es ist schwieriger halt. Ne? Vor allem, weil wir das Böse dann wirklich auch lernen zu hassen und entsprechend dem weniger Raum geben wollen, von uns aus her. Ich möchte nochmal den ersten Vers vorlesen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, wenn Christus wirklich reichlich in uns wohnt, dann haben wir eine Freude an Gottes Wort. Und dann kann Gottes Wort auch ein Richter unserer Gedanken und Gesinnungen sein und wir haben uns nicht zu schämen deswegen, weil wir ja Gottes Willen tun. Wir sind nah bei ihm und dann ist dieser Richter ein milder Richter und wir brauchen uns nicht sorgen und keine Angst zu haben vor dem Richter und wir sind dann entsprechend frei von diesem Gesetz. Wir haben dann Freimütigkeit und sind befreit. Aber wenn Christus reichlich in uns wohnt, dann ist es eine Freude, Gottes Wort als Richter unserer Gedanken und Gesinnungen zu haben. Ja, lasst uns aufstehen und ich bete noch zum Abschluss. Herr, ich bin dir unendlich dankbar, dass du ja uns begegnet bist, als wir wirklich noch deine Feinde waren. Wir haben dich nicht gesucht, sondern du hast ja uns gesucht und bist uns nachgegangen. Du hast ja uns gezeigt, wie du wirklich bist, dass du ja gütig und barmherzig bist und dass du ja uns vor allem unsere Schuld vergeben willst. Herr, du hast uns gezeigt, ja, wie böse unser Herz, wie unvollkommen wir Menschen überhaupt sind. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass du in unser Leben gekommen bist. Aber du siehst auch, dass wir ja dich im täglichen Leben immer wieder brauchen, dass wir ja deine Leitung brauchen, Herr, ja, und dass wir ja vor allem auch lernen, dich immer mehr zu lieben, dass du in unseren Herzen groß wirst, Herr, ja, dass wir Lust an deinem Wort haben, an dem Gesetz haben. Ja, Herr, ich möchte dir Dank sagen für dein Wort, auch wenn ich oftmals so versage und wir alle wahrscheinlich genau dieses Problem haben, dass wir immer wieder ja versagen und in Sünde fallen, Herr. Doch du bist treu und gerecht und ja, hast uns vergeben, Herr. Aber schenke, dass wir Sünde immer mehr hassen lernen und ja, dass wir noch mehr Freude haben, dir nachzufolgen, Herr. Amen.